Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Ist das jetzt gut oder nicht? Hätte ich das besser weggelassen, dafür lieber doch was anderes essen sollen? Es gibt so viele Tipps und Empfehlungen über gesunde oder ungesunde Ernährung. Das ist schon der Hammer. Und die vielen Infos dazu, was angeblich gut ist und was nicht. Also irgendwann wird's unübersichtlich und diese Tipps ändern sich ja auch immer wieder. Mal gibt's einen Hype um Kohlenhydrate oder sie sind ganz böse, dann ist es das Eiweiß, dann ist es das Fett. Eine kleine Orientierung bieten die 10 Regeln der DGE, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Pardon. Die haben ihre 10 Ernährungsregeln überarbeitet. Und warum das offenbar nötig gewesen ist, darüber habe ich gesprochen mit Isabel Keller. Die ist Diplom-Ernährungswissenschaftlerin bei der DGE. Ich wollte erstmal von ihr wissen, warum dieses Update denn eigentlich nötig gewesen ist.
Also es ist ja ganz klar, dass immer wieder viele neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen werden. Und es ist die Aufgabe der DGE, diese immer wieder zu sichten, zusammenzufassen und auszuwerten. Und das tun wir eben die ganze Zeit über verschiedene Instrumente, zum Beispiel über unsere Leitlinien oder wir geben Stellungnahmen zu aktuellen Themen heraus. Und aus dieser ganzen wissenschaftlichen Basis, da leiten wir dann konkrete Empfehlungen für den Verbraucher ab. Und das haben wir im Spätsommer getan mit den 10 Regeln, die eben aktualisiert wurden. Und da ging es uns vorrangig darum, sprachlich einfacher zu werden.
Aha, was heißt das genau?
Das heißt, wir haben manche Aussagen noch mal ein bisschen verkürzt und ein bisschen konkretisiert. Unsere Regel 4, die hieß früher Milch und Milchprodukte täglich, Fisch 1 bis 2 Mal in der Woche, Fleisch, Wurstwaren und Eier in Maßen. Und daraus haben wir jetzt gemacht, mit tierischen Lebensmitteln die Auswahl ergänzen. Also wir sind einfach wirklich nochmal in uns gegangen und haben gesagt, wir wollen wissenschaftlich nichts ändern. Die wissenschaftliche Beweislage ist gleich, aber wir wollen näher am Verbraucher sein.
Dann lassen Sie uns das doch nochmal an einem konkreten Beispiel machen. Beim Beispiel Eier würde mich mal interessieren. Also die haben ja relativ lange als ungesund gegolten, weil sie eben cholesterinfördernd sind. Zu viel Cholesterin, wissen wir, ist nicht gut. Das ist inzwischen widerlegt. Wie entsteht dann eigentlich so ein Wechsel? Wie läuft das ab?
Also die Ergebnisse gerade zum Eierverzehr, die sind werden in der Wissenschaftswelt wirklich sehr, sehr kontrovers diskutiert. Fakt ist, dass Eier eine gute Quelle für hochwertiges Protein sind. Und sie haben eben noch weitere Nährstoffe, wie zum Beispiel die fettlöslichen Vitamine, die wir eben brauchen und auch sehr schätzen. Auf der anderen Seite ist es ganz klar, Eier liefern sehr viel Cholesterin. Jetzt weiß man aber mittlerweile auch, dass nicht nur das Cholesterin, das wir über die Lebensmittel aufnehmen, das Cholesterin im Körper erhöht, sondern wir haben eben auch im Körper ganz, ganz viele Faktoren, die eben einen erhöhten Cholesterinspiegel begünstigen. Das kann die familiäre Veranlagung sein, das kann ein ungesunder Lebensstil sein, Rauchen etc. Und das alles erhöht dann eben das Risiko letztendlich für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Gut, aber dann gilt ja im Ei wahrscheinlich das, wie für viele andere Lebensmittel auch. Zum einen, man darf es eben nicht isoliert betrachten, man muss es immer im Zusammenspiel sehen. Und es ist ja natürlich nicht die einzige Nahrungsquelle, man isst ja noch ganz viele andere Sachen. Müsste für das Ei dann eigentlich auch gelten, dass man irgendwie sagt, dass man das ergänzen müsste über den Speiseplan, so wie Sie das vorhin genannt haben?
Also man kann da einfach sagen, wir können eine konkrete Zahl für die Allgemeinheit nicht festlegen, aber man kann ja sagen, zum Beispiel 2 bis 3 Eier pro Woche, das ist in Ordnung. Wenn es mal wie an Festen, wie Weihnachten oder Ostern ein bisschen mehr ist, dann ist das okay. Aber man muss dann eben auch schauen, die Leute, die schon ein großes Risiko haben, die müssen natürlich mit dem Cholesterin noch mal vorsichtiger sein.
Jetzt ist ja im Moment eher das Eiweiß, sage ich mal, ziemlich angesagt, also hat ein gutes Image. Die Kohlenhydrate, die schmieren so ein bisschen ab im Vergleich dazu, weil sie ja angeblich dick machen, ne? Und dieses ganze Gluten und so weiter in der Diskussion gerade. Mhm. Könnte es eigentlich auch sein, dass wir da in ein paar Jahren dann wieder einen Wechsel erleben?
Also wir haben ja, sag ich mal, 3 Hauptnährstoffe, die uns Energie liefern. Das ist das Eiweiß, die Kohlenhydrate und das Fett. Aber man muss eben auch sehen, dass jeder Nährstoff eine bestimmte Aufgabe hat. Eiweiß dient in erster Linie nicht zur Energiegewinnung, sondern als Baustoff für Zellen, für Gewebe, für Muskulatur, für Enzyme. Kohlenhydrate, die sind eben wirklich mengenmäßig der bedeutendste Energielieferant. Aber es steht eben auch immer die Qualität im Vordergrund. Wenn ich viele Kohlenhydrate in Form von Zucker zu mir nehme, das weiß jeder, das ist nicht zielführend, ich nehme zu. Also muss man nicht nur auf die Makronährstoffe gucken und sagen, hey, viel Kohlenhydrate, viel Fett, viel Eiweiß, was denn nun? Sondern muss die Qualität im Vordergrund stellen. Und gerade bei den Kohlenhydraten, da gehen wir ja wirklich dahin, dass wir sagen, wir wollen die komplexen Kohlenhydrate, wir wollen das Vollkorn in den Vordergrund bringen und wollen weg von den Zuckern.
Dann lassen Sie uns noch mal gucken, Frau Keller, auf die aktuellen Empfehlungen. Also, was sagen Sie, wie viel Obst und Gemüse?
Wir sind derzeit ganz klar bei 3 Portionen Gemüse pro Tag und 2 Portionen Obst. Wenn Sie es wirklich in Gramm haben wollen, dann sind das für den Erwachsenen 400 Gramm Gemüse pro Tag. Wenn man es großzügig sagen will, kann man auch sagen, mindestens 400 Gramm Gemüse pro Tag. Und beim Obst sind wir bei 250 Gramm für den Erwachsenen, weil Gemüse und Obst eben so nährstoffreich sind. Also sie haben viel Ballaststoffe, sie haben Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und ganz wichtig, sie sättigen gut und haben dabei relativ wenig Energie. Das heißt, wenn Sie viel Gemüse und Obst essen, dann ist auf Ihrem Speisenplan gar nicht mehr so viel Platz für die anderen Lebensmittel, die vielleicht nicht so gut sind.
Mein erster Gedanke war, 400 Gramm klingt ganz schön viel. Ich weiß gar nicht, ob ich das jeden Tag schaffe. Ich glaube nicht.
Also hört sich im ersten Moment wirklich, wirklich nach sehr, sehr viel an. Aber ich sag mal, eine normale Portion Beilagengemüse, Portion Brokkoli liefert 200 Gramm. Da haben Sie schon mal die Hälfte. Und wenn Sie die 400 Gramm natürlich in eine Mahlzeit stecken wollen, dann ist das wirklich viel. Aber wenn Sie es über den Tag verteilen und sagen, zum Beispiel morgens im Büro als Zwischenmahlzeit gibt es ein bisschen Rohkost, in der Mittagspause gehe ich eben in die Kantine und habe den Salat dabei und am Abend gibt es zum Beispiel nochmal eine Gemüsesuppe, dann schaffen Sie das wirklich gut. Und beim Obst kann man das eben ja genauso gut verteilen und auch gut in den Tag integrieren.
Dann hätte ich gerne nochmal von Ihnen eine Empfehlung für Apfelschorle. Ich finde super Durstlöscher, ist allerdings auch wieder Fruchtzucker mit dabei, ne?
Ich meine, es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Getränke, aber am besten ist es eigentlich, Wasser zu trinken. Leitungswasser aus dem Wasserhahn oder Mineralwasser sind eigentlich die besten Durstlöscher, weil sie einfach überhaupt keine Kalorien haben und somit keine Energie liefern. Fruchtsaftschorlen, wie zum Beispiel der Apfelsaftschorle oder der Traubenschorle, sind ein bisschen weniger günstig als Wasser, denn sie liefern Energie, sie haben Zucker und das muss man bei einem Lebensmittel nicht unbedingt haben, denn wir leben ja in einer Gesellschaft, die sowieso schon relativ viel Energie zunimmt und wir mit Übergewicht zu kämpfen haben. Und es kann natürlich die Apfelschorle sein, ich sag mal, wenn man zum Beispiel Sport treibt und braucht ein Sportlergetränk, da ist die Apfelschorle wunderbar und klasse. Aber wirklich zum klassischen Durstlöschen würde ich einfach das Wasser oder gerne auch einen ungesüßten Tee, also einen Kräuter- oder einen Früchtetee oder ähnliches, einfach als Getränk ansehen.
Dann lassen Sie uns noch mal gucken auf Lebensmittel, die fettig sind. Die sind ja meistens auch ganz schön lecker. Nicht alle, aber die meisten. Was sagen Sie da? Welche Empfehlung sprechen Sie da aus?
Also fettreiche Lebensmittel, böse oder nicht, da kriegen Sie ein ganz klares Jein von mir.
Das ist schön.
Denn Fett ist ganz klar, das ist der energiereichste Nährstoff, den wir haben. 1 Gramm Fett liefert 9 Kalorien. Das sind doppelt so viel wie zum Beispiel 1 Gramm Kohlenhydrate oder 1 Gramm Protein liefern. Das heißt, wir müssen Fett sparsam verwenden. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ganz, ganz verschiedene Arten von Fetten und auch hier kommt es wieder auf die Qualität drauf an. Wir wissen ganz genau, dass hochwertige Pflanzenöle uns sehr gut mit Vitamin E versorgen. Fette und Öle haben viele fettlösliche Vitamine, aber auch lebensnotwendige Fettsäuren mit dabei, essentielle Fettsäuren mit dabei. Nehmen Sie zum Beispiel die Nüsse. Nüsse sind besonders energiereich, aber die haben eben diese einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren und sind dadurch wirklich ein wertvolles Lebensmittel. Und man weiß ganz genau, wenn man regelmäßig eine Portion Nüsse verzehrt, also so 25 Gramm pro Tag, das muss gar nicht so viel sein, aber wenn man das regelmäßig tut, dann wirkt sich das eben positiv für das Herz-Kreislauf-System aus.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat ihre 10 Regeln überarbeitet, vor allen Dingen sprachlich, nicht so sehr von der Erkenntnis her. Warum sie das gemacht haben, das hat uns Isabel Keller von der DGE erklärt im Interview mit Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.